Wir haben heute einen ganz wunderbaren Text und ich würde mich so freuen, diese Bibelarbeit würde einschlagen wie eine geistliche Bombe. Sie würde wirklich ermutigen und bei dem einen oder der anderen einen geistlichen Durchbruch an einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Bereich bringen. Ich lese zunächst den Text aus dem dritten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Wir waren schon beim dritten Kapitel. Wir waren schon beim dritten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Wir hatten uns mit den ersten drei Versen beschäftigt und ich werde jetzt die Verse 4 bis 10 lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis 10. Jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er, nämlich Jesus, offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kinder, niemand darf euch verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie Jesus gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen oder offenbart worden, damit er die Werke des Teufels auflöse oder vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Amen. Dies ist ein harter Text, weil er klipp und klar sagt, ein Christ sündigt nicht mehr. Es gibt keinen Text in der Bibel, der das klarer sagt als dieser Text. Und wenn es nur diesen einen Text gäbe, müssten wir überlegen, was wir jetzt machen. Eine Möglichkeit wäre, aus dem Unternehmen Christentum auszusteigen. Ich kenne keinen Menschen, auf den das zutrifft. Der Referent schließt sich ein. Ich kenne keinen Menschen, der von sich ehrlich sagt, er sündigt nicht mehr, denn er ist aus Gott geboren. Die andere Möglichkeit wäre, innerbiblisch Kritik zu üben. Wieso kann Johannes das sagen, wenn doch Jesus im Vaterunser sagt, dass im Leben der Gemeinde und damit auch des einzelnen Christen Sünde vorkommt? Sonst gäbe es ja nicht diese Bitte und vergib uns unsere Schuld. Diese Vaterunser-Bitte setzt ja voraus, nicht, dass der Einzige täglich viel sündigt, wie ein frommer Reformator gesagt hat, sondern dass Sünde vorkommt. Diese Bitte ist ein Riegel gegen die These, es gäbe eine sündlose Gemeinde. Es geht aber weiter. Auch derselbe Johannes, der diese Verse in Kapitel 3 schreibt, der hat ja in Kapitel 1 Dinge geschrieben, die haben wir ja sehr ausführlich betrachtet in der allerersten Bibelarbeit. Da heißt es ja, wenn wir sind die Gläubigen, sagen, wir haben keine Sünde. Haben ist Präsens in der Gegenwart. Nicht, wenn wir sagen, wir hätten früher nicht gesündigt, sondern wenn wir heute sagen, es gäbe keine Sünde mehr bei uns, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dieser selbe Johannes sagt in Kapitel 2, Vers 1, wenn aber jemand sündigt, dann. Das heißt, er rechnet damit, dass Sünde in der Gemeinde vorkommt. Und wir werden noch einen Text betrachten, dass wir nämlich Freimut haben sollen am Tage des Gerichtes. Und da ist dann in dem Zusammenhang davon die Rede, dass unser Herz uns anklagt. Das Herz klagt uns ja nur dann an, wenn wir gesündigt haben. Also es gibt auch in dem Brief, diesem selben Brief, andere Stellen, die durchaus in einem Widerspruch stehen. zu dem Wortlaut dessen, was wir eben gehört haben in Kapitel 3. Ich sage mal vorläufig in einem scheinbaren Widerspruch. Und wir können jetzt natürlich dem Johannes einen Vorwurf machen und können sagen, Johannes, du wusstest aber auch nicht, was du sagst. Mal redest du so, mal redest du anders. Kapitel 3 behauptest du, ein Christ sündigt nicht mehr. In Kapitel 1 und 2 sagst du, es kann durchaus sein, dass ein Christ sündigt. Du sagst an keiner Stelle, ein Christ sündigt täglich vielmals. Aber du gibst doch zu, dass es Sünde gibt, dass Sünde vorkommt. Was meinst du nun wirklich? Das heißt, dieser Abschnitt kann uns ganz schön mitnehmen, gerade wenn wir gewissenhafte Christen sind. Er kann uns entmutigen, wenn wir an uns heruntergucken und sagen, dies erlebe ich nicht, dass ich sündlos geworden bin. Oder er kann uns verwirren, weil wir nicht wissen, wie seine Wahrheit zu der Wahrheit anderer Aussagen passt, im selben Brief. Und ich möchte versuchen, und ich wünsche, dass es mir gelingen würde und dass ihr dem folgen könntet, von der Mitte her diesen Gedankengang aufzudröseln. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, den Gedankengang richtig aufzudröseln, dann ist dieser Text eine großartige Ermutigung, keine Drohung. Sollte bei dir doch nochmal eine Sünde passieren, dann vergiss das ganze Christsein, sondern eine ganz starke Ermutigung. Wo fängt man an? Wie bekommt man einen richtigen Vorgang? Ich schlage vor, dass wir die Frage stellen, wo kommen wir eigentlich her? Wo haben wir uns befunden, ehe wir Jesus kennenlernten? Und die Antwort, die Johannes uns gibt, und die haben wir schon in früheren Bibelarbeiten auf diesem Sommercamp zusammen bedacht, ist, wir kommen her aus der Welt. Welt, hatte ich gesagt, ist einmal die Umschreibung der gesamten Menschheit, aber Welt ist noch mehr ein Ausdruck, der ein böses System beschreibt, in das wir eingebunden waren, dem wir unterworfen waren. Welt, das ist die Welt der Sünde. Welt, das ist die Welt der Gottlosigkeit. Welt, das ist die Welt des Unglaubens. Welt, das ist die Welt der Gottesferne, der Rebellion. Da kommen wir her. Da waren wir Mitglieder, da waren wir eingewurzelt. Von da waren wir geprägt. Und diese Welt wiederum, sagt Johannes in Kapitel 5, Vers 19, auch die Stelle hatten wir schon einmal bedacht, liegt im Argen, übersetzt Luther. Und ich hatte gesagt, dass das eine unzutreffende Übersetzung ist. Das heißt nicht, liegt im Argen. Das sagen wir gerne, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Hier dieser Betrieb, da liegt aber manches im Argen. Das heißt, da ist manches nicht okay. Gemeint ist aber, 1. Johannes 5, Vers 19, befindet sich in der Gewalt des Bösen. Und des Bösen ist abgeleitet von der Böse. Die ganze Welt, sagt Johannes in Kapitel 5, Vers 19, wird geprägt von dem Bösen, von Satan, wird gesteuert von dem Bösen, wird bestimmt von dem Bösen. Er ist die oberste Instanz und er sagt, was da passiert. Ich hatte euch schon einmal darauf hingewiesen, dass dieser Weltbegriff, den Johannes hier gebraucht, ganz gewiss einseitig ist. Er spricht nicht von der Schönheit der Schöpfung, das ist ja auch die Welt. Er spricht nicht davon, dass die Berge und die Seen und die Bäume die Größe Gottes predigen, das ist ja auch ein Teil. Das lässt er weg, weil das für seine Absichten nicht so wichtig ist. Deswegen ist es umso notwendiger, dass wir hören, was wir von der Botschaft, die er jetzt auf dem Herzen hat, übernehmen dürfen. Und die Botschaft ist wichtig und sie findet sich ganz ähnlich bei Paulus. Paulus spricht von Satan als dem Fürsten dieser Welt. Da ist eine genaue Parallele. Ich gebe zu, dass das keine besonders moderne Botschaft ist. Wir sagen sowas nicht gerne, aber es ist die Wahrheit, dass Menschen, die nicht zu Jesus gehören, nicht in einem neutralen Raum sich befinden, der Suche, des Fragens, der religiösen Uninteressiertheit, sondern sie befinden sich in einem anderen Machtbereich. Wer nicht im Licht ist, ist nach biblischer Sicht im Dunkel. Wer nicht im Bereich der Wahrheit ist, ist im Bereich der Lüge. wer nicht im Bereich und im Reich von Jesus ist, ist im Bereich seines Feindes. Ich weiß nicht, ob ihr das schlimm findet, und ich weiß auch nicht, für wen von euch das so zum ersten Mal bewusst geworden ist, aber ich muss es einfach sagen, weil man sonst die Welt verharmlost. Man sieht nicht ihre Suggestivkraft. Und so wie Jesus eine reale Macht ist, und wir alle haben Jesus erlebt, die wir Jesus kennen, so ist eben auch die Welt eine reale Macht. Martin Luther hat gesagt, der Mensch ist wie ein Reittier. Er wird in jedem Falle geritten. Die Frage ist nur, ob Gott ihn reitet oder der Teufel. Es gibt keinen neutralen Bereich zwischen Jesus und der anderen Welt. Da kommen wir also her. Wir kommen aus einer Welt, die gottlos war, die uns prägte durch und durch, einer Welt der Dunkelheit, immer, darf ich das hinzufügen, aus Gottes Sicht betrachtet. Das heißt nicht, dass wir, als wir Christen noch nicht waren, als wir noch ohne Glauben waren, nicht lichte Momente hatten. Das heißt nicht, dass wir nicht sozial waren. Das heißt nicht, dass wir nicht Gutes getan haben an unseren Mitmenschen. Das heißt nicht, dass wir Gedanken hatten, die über uns hinausgingen. Das alles ist eingeschlossen. Aber das große Vorzeichen vor unserem Leben war, Kinder der Finsternis, Kinder der Dunkelheit, Kinder der Licht, des Dunklen und letzten Endes, so schrecklich das klingt, Kinder des Teufels. Dieser Teufel, von dem Johannes hier sagt, er sündigt von Anfang an. In Kapitel 8. Wer Sünde tut, ist aus dem Teufel. Aus dem Teufel ist ein besonderer Sprachgebrauch, stammt also vom Teufel ab, ist ein Kind des Teufels, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Er hat die Sünde in die Welt gebracht, er hat sich dieser Schlange bedient, von der die Paradiesgeschichte erzählt, und damit hat er den Keim des Bösen in die Welt gesät. Wo immer er das Sagen hat, sündigen Menschen, und wenn die Bibel von Sündigen spricht, denkt sie nicht in erster Linie an moralische Fehler, sondern an Feindseligkeit gegen Gott, an Ablehnung Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild sehen könnt vor eurem inneren Auge. Das ist ein geschlossenes System der Dunkelheit, angeführt von Satan, genannt die Welt, und wir waren Teil dieses Systems und waren von uns aus auch nicht imstande, uns selber da herauszulösen. Der unerlöste Mensch ist nicht fähig, sich selber zu erlösen. Er kann sich nicht wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Da kommen wir her. Das ist eine, ich gebe zu, sehr pessimistische Diagnose. Die ist auch nur möglich, weil dem so viel Helles entgegensteht. Nur wer das Licht kennt, hat das Recht, von der Dunkelheit zu sprechen. Nur wer Jesus schon kennt, hat das Recht, von Satan zu sprechen. Sonst wird das alles eine Rede, die depressiv wirkt, die deprimiert. Aber als die dunkle Folie für das helle Licht, in dem wir stehen, ist es doch sehr, sehr wichtig. Das ist der erste Punkt. Da kommen wir her. Und der zweite Punkt ist, wozu kam Jesus? In der Sprache des Johannes heißt es immer wieder, er wurde offenbar oder er wurde geoffenbart. Damit ist seine Menschwerdung gemeint. Und in unserem Text heißt es, er wurde offenbart, Vers 5, damit er die Sünden hinwegnehme. Da steht im Griechischen ein Verbum, ein Tätigkeitswort, das bedeutet auf sich laden. Jesus ist auf die Welt gekommen, um unsere Sünden auf sich zu laden. Und dasselbe Verbum steht auch Johannes Kapitel 1, Vers 29, also im Evangelium. Seht, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt auf sich lädt. Das kann man verschieden übersetzen. Dasselbe Verbum wie hier. Gemeint ist, dass Jesus das Opferlamm ist, auf das der Hohepriester die Schuld des ganzen Volkes lud, und dieses Opferlamm ist gestorben und damit ist diese Schuld entsorgt worden. Und im ersten Johannesbrief kommt das zum Ausdruck in Kapitel 2, Vers 2, das haben wir schon besprochen in der ersten Bibelarbeit. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Jesus ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Er hat die Schuld, die zwischen Gott und uns stand, ein für alle Mal auf sich geladen. Die Schuld unserer Vergangenheit aus der Zeit, als wir noch keine Christen waren, die Schuld unserer jüngsten Vergangenheit, als wir schon Christen waren. Auch da haben wir leider nicht alles richtig gemacht, aber auch schon die Schuld, die wir noch gar nicht begangen haben, die Schuld von morgen und nächstem Jahr bis zu unserem Tode, die hat Jesus auf sich geladen. Er hat das Schuldproblem in unserem Leben gelöst, ein für alle Mal. Wir können jederzeit mit Zuversicht zu ihm kommen und ihn erneut um Vergebung bitten, weil wir wissen, die Schuldfrage ist schon gelöst. Wir können von diesem Konto der Sündenvergebung immer neu abheben, und zwar große Summen und kleine Summen. Der Ehebrecher kann das machen und der eben einen neidischen Gedanken hatte, eine scheinbar kleine Sünde, kann das ebenso machen. Herr, vergib mir, dass ich eben so lieblos gedacht habe, so neidisch gewesen bin. Und das ist das, was die Christen am meisten betonen, nämlich dass Jesus die Schuld unserer Sünde auf sich geladen hat. Das ist auch das Schönste, was es gibt, weil es uns eine Zukunft eröffnet. Wir könnten nie vor den Thron Gottes treten, so wie wir von Haus aus sind, bedreckt und besudelt und beschmutzt mit Sünde. Gott würde uns nicht aushalten und er hat dafür gesorgt, dass wir ihm angenehm sind, dass wir erträglich für ihn sind, indem er uns Jesus geschickt hat, der uns durch sein Blut, durch sein Opfer reinigt. So rein, als hätten wir nie gesündigt.
Halleluja. Amen.
Danke. Ich hab in meinem Leben viele Beichten gehört, also Einzelbeichten von Menschen, die ihr Herz ausschütten wollten, ihre Schuld. Und neulich war wieder mal so ein Moment und dann habe ich dieser Person das zugesprochen. Es ist, als hättest du nie gesündigt. Das ist dir jetzt vergeben. Es ist, als hättest du nie gesündigt. Gott erinnert sich nicht an unsere Sünde. Er hält sie nicht in seinem Gedächtnis fest, wenn sie unter das Kreuz gebracht worden ist. Wenn sie ihm anvertraut ist, seinem Sohn, dann sagt er, das ist gelöscht, das ist getilgt, das existiert nicht mehr. Da denke ich nicht heimlich dran, wenn ich an dich denke. Ja, das ist die Person, die hat das gemacht und das versäumt, da ihren Durchhänger gehabt und da ihre Auszeit vom Glauben genommen und da sich passiv verhalten in der Gemeinde, wo doch allgemeine Aktivität ersucht war und so weiter. Es ist vergeben. Und das hat Jesus möglich gemacht. Und deswegen heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, nicht er war das Sühnopfer für unsere Sünden, sondern er ist das Sühnopfer. Dieses Sühnopfer steht in Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das, was Christen besonders betonen, mit Recht, aber es ist nicht alles. Und nun kommt die andere Seite. Johannes sagt auch in diesem Kapitel 3, dass er erschienen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten. Er gebraucht denselben Ausdruck. Er ist erschienen, er ist offenbar worden. Einmal also, um unsere Sünden auf sich zu laden. Andererseits, um die Werke des Teufels zu zerstören oder zu vernichten oder zu annullieren. Was sind denn die Werke des Teufels? Nun kann man auf diese Frage sehr viele Antworten geben, aber hier in diesem Zusammenhang wird dem Teufel ein Werk zugeschrieben, nämlich, dass er von Anfang an sündigt und damit ja auch andere zum Sündigen anstiftet und verführt und zwingt. Was heißt das denn dann, wenn Johannes sagt, dass er gekommen ist, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten. Das heißt dann, dass er gekommen ist, um den Zwang zur Sünde aufzuheben, um das Sündigen müssen unwirksam zu machen, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Das eine ist, dass er uns von der Schuld der Sünde befreit hat. Und ich sage noch einmal, es ist kostbar, dass dies stimmt. Aber wenn Jesus uns nur von der Schuld der Sünde befreit hätte, dann können wir natürlich immer wieder mit derselben Sünde zu ihm kommen. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Und dann wird sie uns immer wieder neu vergeben. Aber wir werden sie auch immer wieder dieselbe Sünde tun, weil wir nicht von der Macht der Sünde befreit sind, sondern nur von ihrer Schuld. Wenn es aber stimmt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, und wenn das Werk des Teufels darin besteht, dass er uns zum Sündigen verführt und zwingt, dann bedeutet es, Jesus hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Du musst nicht mehr sündigen. Du musst nicht mehr das tun, was du an dir selber so hast. Du musst nicht mehr tun, was dir wie eine Klette anhängt. Du musst nicht mehr das tun, von dem du in schwachen Momenten denkst, das sei ein Teil deines Wesens. Obwohl du genau weißt, dass es eine Lüge ist. Jähzorn ist nicht Teil deines Wesens, sondern eine Sünde. Unsaubere Gedanken sind nicht Teil deines Wesens, sondern eine Sünde. Unehrlichkeit ist nicht Teil deines Wesens, sondern eine Sünde. Und wenn dein Vater und Großvater dieselben Probleme hatten, dann heißt es nur, die hatten auch das Problem mit der Sünde. Natürlich gibt es eine Veranlagung. Es gibt eine Veranlagung, der gemäß wir entweder introvertiert sind oder extrovertiert, lebhafter oder stiller, ein Kopf größer sind als andere Leute oder 2 Köpfe kleiner. Das sind Veranlagungen. Die Augenfarbe ist Veranlagung, die künstlerische Ausstattung oder mehr die praktische. Es gibt Veranlagungen, natürlich gibt es sie. Aber wir haben vieles bei uns als Veranlagung verstanden, was eigentlich Sünde ist, aus Gottes Optik. Wenn sich ein Mensch sehr schnell und heftig ärgert, wenn jemand viel übel nimmt, mein früherer Kollege an der Petrikirche pflegte zu sagen, meine Tante saß auf dem Sofa und nahm übel. So ist das nicht Veranlagung, sondern Sünde. Was nicht aus der Liebe kommt, ist Sünde. Wir können in diesem Falle von Wesenssünden sprechen, weil sie so scheinbar mit unserem Innersten verbunden und verknüpft sind. Aber es bleiben doch Sünden. Und das gute Evangelium sagt, ja, der Herr ist neu, wieder und wieder bereit, dir dieselbe Sünde zu vergeben, auch wenn du sie bis zu deinem Tode begehst, aber er ist noch froher darüber, wenn er dich befreien darf von der Sünde, sodass du sie gar nicht mehr machen musst. Und damit bin ich jetzt beim dritten Punkt. Ich habe darüber gesprochen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und jetzt die dritte Frage, was bedeutet unter diesem Gesichtspunkt Christ werden? Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet Christ werden, dass wir aus einem Machtbereich in einen anderen Machtbereich übersiedeln. Das Wort übersiedeln ist nicht von mir erfunden. Dieses Wort übersiedeln steht in 1. Brief Johannes Kapitel 3, Vers 13, direkt nach unserem Abschnitt. Da heißt es nämlich, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Das griechische Wort dort heißt übergesiedelt sind, weil wir die Brüder leben. Wir haben einen Raumwechsel vollzogen. Wir sind aus einem dunklen Bereich in einen hellen gewechselt.
Du meinst 1. Johannes 3, Vers 13, ne? 14. Nicht 1. Petrus.
Nee. Habe ich Petrus gesagt? Ich habe 13 gesagt, das war verkehrt. 14 ist richtig. 14 ist zwar neben 13, aber 14 ist 14. Also noch einmal, Vers 14, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergewechselt sind, umgezogen sind, umgesiedelt sind. Denn wir lieben die Brüder. Und das ist mir so wichtig. Und manche von euch haben das von mir öfter gehört. Und ich werde es auch noch öfter sagen, weil es so zentral ist. Und manche haben es vielleicht noch nie gehört, auch von niemand anders gehört. Diese Dimensionen des Glaubens sind uns oft nicht so vertraut und es wird zu wenig über sie gesprochen. Christsein bedeutet nicht nur, dass wir einen neuen Herrn über uns haben, das stimmt. Christsein bedeutet noch tiefer, dass wir in eine neue Seinssphäre eintreten. In einen neuen Lebensraum. Und man darf sich das gar nicht bildhaft genug vorstellen. Du gehst aus einem Raum heraus und gehst in einen anderen. Und der Raum sieht anders aus, der hat andere Tapeten, der hat andere Farben, andere Beleuchtung, andere Blumen, andere Ausstattung. Das ist der Jesus-Raum, der Christus-Raum, der Heils-Raum, der Erlösungs-Raum. Und das ist mit dir passiert, auch wenn du eine sehr schwache Bekehrung hattest und manchmal gedacht hast, war das alles ganz echt. Er hat dich aus diesem einen Raum in den anderen versetzt. Du hast nur einen Bruchteil dessen erlebt, was damit gemeint war. Aber Gott wusste, dass etwas Gewaltiges geschehen war. Von diesem Gewaltigen hast du vielleicht 5% erlebt, aber 100% bekommen. Du bist in einen sündenfreien Raum eingetreten. Und das ist nun keine Übertreibung. Ich sage nicht, ein Christ ist eine sündenfreie Person, die sich jederzeit von der Sünde fernhält. Denn da steht ja im 1. Johannesbrief drin, dass auch bei Christen Sünde vorkommt. Ich sage aber, wenn du in Christus bist, bist du eingetaucht in einen sündenfreien Raum. Ist das nur von mir oder steht das hier wirklich? Nein, das steht hier wirklich in Vers 5. Da steht in Vers 5. Und Sünde ist nicht in ihm. 5c im letzten Teil von Vers 5. Und ihr wisst, dass ihr offenbart worden ist, damit ihr die Sünde hinwegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Wer ist ihm? Jesus. In Jesus ist keine Sünde. In dieser Person ist keine Sünde. Und in diesem Lebensraum Jesus. Paulus hat das unvergleichlich mit diesem in Christus ausgedrückt. Johannes hat eine etwas andere Sprache, sagt aber genau dasselbe in der Sache. Ein sündenfreier Raum. Mit einer sündenfreien Atmosphäre. Mein Bruder, meine Schwester, du hast mit der Sünde nichts mehr zu tun, soweit und so seitdem du in Christus bist. Er umschließt dich. Du bist von dieser Helligkeit umschlossen, mit diesem Licht umschlossen. Und die ganze Frage ist natürlich dann, wie man das auslebt. Das ist ja klar, das muss ausgelebt werden. Aber die Kernaussage heißt erst einmal, ich bin von Grund auf eine andere Person. Ich habe eine neue Identität bekommen. Seit ich in Christus bin, habe ich mit der Sünde nichts mehr zu tun. Ich kann mich ihr öffnen, das ist meine Freiheit. Leider nutze ich diese Freiheit oft, viel zu oft, aber ich muss es nicht mehr. Ich habe einen Raum, in dem es möglich ist, heilig zu leben. Ich bin von den Zwängen meiner Vergangenheit frei, ich bin von den Zwängen der Ichhaftigkeit frei, von den Zwängen des Jähzorns frei, von den Zwängen der Bequemlichkeit frei, von den Zwängen der Lieblosigkeit frei, von den Zwängen der Unreinheit frei, von den Zwängen süchtiger Gewohnheiten frei, von den Zwängen, Internet zu benutzen, in späten Nachtstunden oder Nachtfilme zu sehen. Frei. In Jesus, in diesem Christus, da ist nur Gerechtigkeit, da ist nur Heil, da ist nur Licht, da ist nur Liebe, da ist nur Gehorsam, da ist lauter Heiligkeit. Was wir machen, wieder und wieder und wieder machen, wir sagen, natürlich steht das da. Wolfram, du hast ja recht, theologisch mag das ja alles so sein. Ist ja auch ganz schön und gut. Sätze, die so anfangen, enden immer mit Aber. Aber ich kenne mich doch. Und ich fühle mich total missverstanden. Ich habe doch nicht von dir geredet, ich habe von Jesus geredet. das Jesu-Wesen auf dich abfärbt, habe ich gesagt. Dass der Raum dich prägt, dass die Zwänge aufgehört haben. Und dass du dich auf diesen Grund stellen kannst und sagen kannst, das gehört mir. Hier ist mein Platz. Dass du ein Jesus-Bewusstsein entwickelst statt des alten Sündenbewusstseins. Dass du jede Sünde, die bei dir passiert, ehrlich bekennst und nicht abstreitest. Das ist wichtig. Kein Doppelspiel. Ja, ich bin nicht mehr sündig, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr gesündigt. So ein Quatsch. Aber dass du weißt, wo deine Wurzeln sind in Jesus, wo deine Kraft ist in Jesus, dein Licht ist in Jesus. Und dass du das nicht jedes Mal testest, indem du dich beobachtest. Selbstbeobachtung ist keine gute christliche Tugend. Wir sind immer wieder damit beschäftigt, uns selber anzugucken, unsere Fehler anzugucken, unsere Schwächen anzugucken, unsere Sünden anzugucken, unser Versagen anzugucken und haben ein Versagensbewusstsein, ganz viele Christen. Und nennen das dummerweise auch noch Demut. Wir haben so wenig Jesus- oder Christusbewusstsein. Wir haben so wenig Christen, die sagen, ich bin in Christus, ich habe es innerlich akzeptiert, ich habe dazu Ja gesagt. Gott hat es in seiner Gnade getan, ich nehme es an. Meine Wurzeln sind in Jesus, mein Atem ist in Jesus, mein Denken ist in Jesus, er prägt mich. Und ich habe mit dem Alten meines Lebens nichts mehr zu tun. Ich muss das nicht mehr tun, ich will es auch nicht mehr tun, weil ich es nicht mehr tun muss. Du kämpfst nicht den alten Kampf in eigener Kraft gegen deine sündigen Gewohnheiten. Du ergreifst die Freiheit, die dir Jesus anbietet und sagst, ich brauch's nicht mehr. Ein Leben in Freiheit. Kein Leben ohne Kampf, aber ein Leben in Freiheit. Wer hat die Freiheit erfochten?
Jesus.
Ihr seid gut heute Morgen. Was ist unsere Aufgabe an dieser Stelle? Unsere Aufgabe oder unsere Aufgabe ist das Bleiben in Jesus. Und ich finde es so traurig, dass selbst ein ganz berühmter Kommentar, den ich mit Freude benutze, ein wissenschaftlicher großer Kommentar, das Bleiben in Jesus und das Sein in Jesus nicht trennen. Das finde ich so traurig. Es ist so wichtig, dass man das nicht vermischt. Alle Christen sind in Jesus, weil Gott sie da hineinversetzt hat, aber nicht alle Gläubigen bleiben in Jesus. Auch wenn du sündigst, bist du in Jesus, deine Wurzeln sind in Jesus, deine Zugehörigkeit ist in Jesus, deine Verortung ist in Jesus. Aber wenn du sündigst, trittst du heraus aus dieser Geborgenheit und betrittst diesen gefährlichen Raum. Und das Schöne ist, dass bevor Johannes sagt, wir sollten in Jesus bleiben, spricht er erstmal davon, was alles in uns bleibt. Er schreibt in 3, das ist genau der Abschnitt, den wir heute vor uns haben, dass Gottes Sperma, Gottes Same in uns bleibt. Er sagt nicht, dass wir dafür sorgen sollen, dass er in uns bleibt. Er sagt, er bleibt in euch. Und Sperma ist wahrscheinlich, es gibt 3 Möglichkeiten, dieses Wort zu erklären. Es ist das Wort Gottes, Sperma ist Gottes Wort, Sperma ist der Sohn Gottes oder Sperma ist der Geist Gottes. Und alle 3 Bedeutungen schließen sich gar nicht aus. Alles kann stimmen, ohne dass das andere falsch ist. Ich sage mal, ich würde für Sperma Heiliger Geist sagen. Aber das andere ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt zu sagen, Gottes Wort ist das Sperma. Das bleibt in euch. Gott sorgt dafür, dass es in euch bleibt. Dann sagt Johannes ganz direkt, der Geist bleibt in euch, der Heilige Geist. 4, Vers 13, der Geist bleibt in euch. Dann sagt er, die Salbung bleibt in euch. 2, Vers 24, die Salbung bleibt in euch. Salbung scheint mir ganz deutlich eine Umschreibung für den Heiligen Geist zu sein, eine andere Umschreibung. Dann sagt Johannes deutlich, das haben wir vorgestern, glaube ich, besprochen, das Wort bleibt in euch. 2, Vers 14. Das heißt, Gott hat seine Heilsfülle in seine Kinder hineingelegt und er sorgt dafür, dass diese Heilsfülle sich in den Kindern Gottes auswirkt, so wie sich ein Sauerteig auswirkt, so wie sich Sonne auswirkt, die etwas bestrahlt, dann wird es nämlich warm. Gott sorgt dafür, dass sein Heil in uns bleibt. Er zieht es nicht zurück. Und ich sage noch einmal, es ist ganz wichtig, auch wenn wir sündigen, zieht Gott seinen Geist nicht zurück. Sondern der Geist bleibt in uns und führt uns dann dazu, dass wir wieder von der Sünde umkehren können. Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn ein Christ sündigt, der Heilige Geist ihn verlässt und wenn er wieder Buße tut, ihn wieder heimsucht. Der Heilige Geist ist kein unregelmäßiger Mieter, der dauernd auszieht und einzieht und wieder auszieht und wieder einzieht. Das macht die Sünde nicht harmlos. Gerade wenn wir den Geist Gottes haben, sollten wir nicht sündigen, aber wir werden nicht jedes Mal geistlos, wenn wir eine Sünde begehen. Und das andere, nun sollen wir auch ganz bewusst bleiben in Jesus. Wir sollen diesen Raum einnehmen. Und ein Mittel, ich kann jetzt nicht alles sagen, was zu dem Thema gesagt werden kann, ist die Meditation, die Jesus-Meditation, dass wir uns Zeit lassen, solche Texte zu meditieren, sagen, danke Jesus, ich sehe das vor mir, du wohnst in mir und ich bin in dir. Ich bin mitten im Licht, ich bin umgeben von Licht, ich bin durchdrungen vom Licht, von deiner Reinheit, von deiner Heiligkeit. Deine Liebe ist um mich, ich atme deine Liebe ein, ich schaue deine Liebe, ich rieche den Duft deiner Liebe, ich genieße deine Liebe, sie durchdringt mich, sie prägt mich. Sie macht mich zu einem liebenden Menschen. Das kann man ganz lange in Bildern, in Worten bewegen, dass es ein Teil von dir wird. Theologie ist gut, aber Theologie kann auch sehr trocken sein. Aber Meditation bringt das, die Wahrheit in unser Herz hinein, dass sie uns ausfüllt. Wir haben unsere Sünden so lange meditiert, unser Versagen, unsere Grenzen, unsere Fehler. Wir haben so wenig Zeit damit verbracht, die Liebe Gottes zu meditieren, die Gnade zu meditieren, das Heil, die Erlösung zu meditieren. Denk einmal an deine schwierigste Sünde, die dir jetzt einfällt, die besonders anhänglich ist. Und du meditierst das und sagst, Herr, mit dieser Sünde habe ich nichts mehr zu tun. In deiner Sicht bin ich von ihr geschieden. Ich muss sie nicht mehr tun, ich bin frei von ihr. Und das wird sich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten manifestieren. Es beginnt in unserem Geist und es vollendet sich in unserem Fleisch. Und wenn du erstmal das Gefühl hast, du stehst als Sieger über deiner Sünde, dann kannst du sie noch 20, 100 Mal begehen, dann bist du schon auf der Siegesseite. Wenn du dich aber von jeder Niederlage zur nächsten Niederlage durchkämpfst, oh Herr, gib mir die Gnade, dass ich mich nicht wieder neu aufrege. Oh, du weißt, wie aufgeregt ich bin. Du weißt, wie schnell ich an die Decke gehe. Oh Herr, mir tut es so leid. Hilf mir doch, dass es nicht wieder passiert. Dann bist du schon auf der Verliererseite. Aber wenn du sagst, ich bin in Jesus, im Licht, in der Gerechtigkeit, ich habe damit nichts mehr zu tun, Herr, ich preise dich. Und du sorgst dafür, dass ich ein gelassener Mensch werde, von Woche zu Woche mehr. Wirst mal sehen, was passiert. Das ist keine Theorie, über das wir hier sprechen. Das ist Wahrheit und Wahrheit verändert. Wahrheit ermutigt. Und das führt auch nicht dazu, dass du schizophren lebst und deine Grenzen nicht mehr siehst. Du siehst sie weiterhin und sie tun dir hoffentlich ein bisschen weh. Aber du hast eine Siegesposition. Du lebst in einer Welt, in einer neuen Welt, wo du nichts zu tun hast. Manche haben so eine Vorstellung, wenn sie Christen werden, in ihrem Herzen zieht Jesus ein und er setzt sich so ganz allmählich in ihrem Herzen durch. Erst hat er 10% Raum, nachher hat er 15%. Jesus boxt sich da so durch. Das ist eine völlig unbiblische Sicht. Der hat sich am Kreuz durchgeboxt und du bist in einem lichtvollen Raum, wo du mit keiner Sünde mehr was zu tun hast. Und Johannes hat recht, wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und erkannt. Der hat nicht auf Jesus gesehen, sondern hat eigentlich von Jesus weggeguckt. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Es ist auch nicht entmutigend. Ganz im Gegenteil, es ist total ermutigend. Amen. Wieder